Ja, guten schönen Morgen. Wir freuen uns echt, dass wir hier sein dürfen. Wir sind noch nicht ganz angekommen, zumindest physisch schon, aber mit den Gedanken und ein bisschen durcheinander. Aber wir genießen echt das Ländle und freut uns auch, in der Gemeinde zu sein, mit vielen Leuten zu sehen und so einfach wieder zu connecten und zu euch alle anzutreffen. Vor 16 Jahren hat diese Gemeinde, habt ihr uns ausgesendet, und ich möchte einfach die ersten zwei Minuten ganz kurz drei Bilder zeigen, um euch zu zeigen, mit welchen Leuten wir am meisten arbeiten. Das sind das von Rakchungchon, was wir angefangen haben, diese ganzheitliche Gemeindegründung in den Slums. Und also diese drei da, das sind Vollzeitler, die sind jeden Tag in den Slums, jeden Tag unterwegs, Kleingruppen am Leiten, Kinderclubs am Leiten. Jeden Tag beraten sie Leute in Schwierigkeiten, also auf Beruf, Familie und in Bezug auf Süchten. Er ist gerade im Militär, der kommt im August wieder. Sie hat gerade in eine andere christliche Stiftung, Banner Kamin, gewechselt, und er kommt als Freiwilligen ist er auch oft bei uns. Das sind die Leute, der Kern der Arbeit. Ich bin Ausländer. Ich kann die Sprache gut und wir kennen die Kultur, denke ich, schon gut. Aber das sind Thais. Und Thais können viel effektiver unter den Thais arbeiten. Das ist das internationale Team. Da hat es Deutsche, ein Amerikaner, Koreaner, Australier, Hongkong, Singapur, Korea, sehr Multikulti, und das hat auch noch jemand aus Südafrika und dann einfach aus der ganzen Welt, und sogar Brasilien ist jetzt gerade in diesen Tagen auch einer angekommen. Meine Aufgabe ist es, das Team Partnerschaften zwischen den Ausländern mit den verschiedenen Gemeinden aufzugleisen, dass alle wissen, mit welchen Gemeinden sie wie zusammenarbeiten. Aber dann braucht es immer wieder ein Zusammenkommen, auch von den Ausländern, wo man ein bisschen besser verstanden wird, weil man halt eine internationale Kultur dann hat. Aber das Ziel ist natürlich, dass ein Ausländer mit vielen Lokalen zusammenarbeitet. Wir möchten nicht, dass Ausländer zusammenarbeiten, das bringt nicht viel. Und dann das letzte Bild noch. Ich arbeite mit einer Stiftung, Banner Kamin. Ich bin da im Verwaltungsrat zusammen mit Dr. Gittipong und Dr. Cha Chai. Das ist ein Waisenhaus, aber und diese Stiftung gibt Kinder, die keine Familien haben, Waisen sind oder deren Eltern im Gefängnis sind oder so, gibt diesen Kindern ein Zuhause, sucht eine Familie, oder eigentlich muss man sagen, ein Ehepaar wird bezahlt, um Vater und Mutter zu sein für 10, 20, 30, 40 Jahre. Also kommen die Kinder in eine Familie mit 10, 12 Kindern von einem Ehepaar, das für die ganze Zeit diesen Kindern schaut. Das ist ganz neu entstanden von einem Jahr. Du hat ein Evangelisationsteam gegründet aus Banner Kamin, aus dieser Stiftung heraus. Und er versucht, Gemeinden zu helfen, wie können sie ihre Nachbarn erreichen. Und er ist auch dran, in Gemeindegründungsprojekte geht er auch hin und unterstützt. Was er gemacht hat, grenzt an ein Wunder. Damm war früher ein Kind von Banner Kamin, ist hier aufgewachsen als kleines Kind. Und der hat eine Recyclingfirma gegründet in den letzten zwei Jahren. Durch den guten Ruf von Banner Kamin, der Kinderstiftung, bringen viele Leute Dinge zu Banner Kamin, und er verkauft es oder verteilt es in den Slums. Mit seinem Geld, was er macht in dieser Firma, wird Banner Kamin unterstützt, Samakom unterstützt, und er unterstützt zurzeit, die Zahl habe ich nicht ganz genau, aber etwa 20 Pastoren, deren Kinder in die Schule gehen müssen, bezahlt er das Schulgeld für die Pastoren. Es ist ein Wunder, wie diese Firma funktioniert und wie viel Geld er macht. Und all den Gewinn wird für das Reich Gottes eingesetzt. Entweder für arme Familien, mit denen wir zusammenarbeiten, Schulgeld, vor allem Schulgeld, oder Gemeindegründungsprojekte. Macht echt Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Er ist ein sehr hoher in der Politik, er ist ein Minister, er ist der Beratung bezüglich Technologie von dem heutigen Premierminister. Das werden die zukünftigen Leiter sein, denke ich, von diesen drei Organisationen. Jetzt möchte ich euch eine andere Geschichte erzählen von P. Julie. Und das ist so eine typische Situation, die wir immer wieder antreffen. Sie ist eine Mitarbeiterin für uns, sie heißt E. Und P. Julie lebt in einem, das kann man schon sagen, Slum, wo wir schon seit 6-7 Jahren ständig ein- und ausgehen. Wir haben als Familie da auch mal so als ein kürzeres Projekt ein bisschen da gewohnt. Und sie hat vermutlich im Slum den Rekord gebrochen, wie viel Reisschnaps sie pro Tag trinkt. Also das sind, was mir gesagt wurde, ich weiß nicht, ob das ganz genau stimmt, aber 4 Halbliter Flaschen Reisschnaps, über 40% pro Tag. Also das fängt am Morgen früh an. Also ich weiß nicht, wie das ein Körper aushalten kann. E hat sie immer wieder angetroffen, ist zu ihr hingesessen, hat mit ihr geredet, bis sie auch Jesus annehmen wollte. Das war ein Riesenkampf in ihr. Da hatte sie auch Erscheinungen von Dämonen. Sie hatte das Gefühl, 2 Männer kommen sie und ziehen sie in die Hölle. Das hat das eine Vermischung zwischen Verletzungen, Okkultem, Geister und dann auch psychische Probleme. Das ist ein Mix, das Okkulte, wo Satan wirkt, wo Verletzungen sind. Da kann man oft gar nicht genau unterscheiden. Man weiß oft nicht genau, was vor sich geht. Sie wollte dann aufhören und sie hat für sie gebetet. Das war nicht ein Gebet und dann war alles super. Das war ein Hoch und Runter und ein enttäuscht sein und sich freuen. Sie hat dann in einer Phase erzählt, sie konnte aufhören zu trinken. Und eigentlich hat sie gesagt, ich kann Alkohol nicht mehr riechen. Wenn ich ihn rieche, muss ich fast erbrechen. Wir haben Gott gedankt und gesagt, super, das hat Gott so gewirkt. Sie hat dann später gemeint, ja, das war einfach so natürlich. Und sie ist dann wieder abgefallen, sie ist wieder in den Alkohol reingeschlittert. Vor 4 Wochen hat sie mir das Foto geschickt. Sie wollte wieder in eine Gemeinde, sie wollte wieder mit Jesus nachfolgen. Also wir können hier keine Traumbeispiele zählen, wo einer aus dem größten Slum sich bekehrt und dann ist alles super, das Leben funktioniert, alles heile Welt. Das ist leider nicht ganz Realität. Die Realität ist, dass die Leute in den Slums Hoch und Tiefs haben und wir brauchen sehr viel Geduld, sehr viel Liebe und vor allem Jesus, der in ihr Leben wirkt. Aber es ist eben Jesus, der in ihrem Leben wirkt und nicht einfach nur wir. Ich möchte heute zusammen mit euch das Kapitel 15 vom Lukas-Evangelium anschauen und diese Leute da, die Pharisäer, die ärgern sich ziemlich stark, weil Jesus sich auf die Leute konzentriert, die eben kein geordnetes Leben haben. Er schreibt hier, Jesus war ständig umgeben von Zollnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Diese Menschen gibt sich mit Sündern ab, und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Warum waren diese Leute wohl empört? Also das waren die Leiter der jüdischen Religion, das war High Society, das waren die Leute, die am meisten gebildet waren, am meisten Respekt bekommen haben. Aber sie haben sich genervt über Jesus, dass er mit diesen Leuten redet, die eigentlich sich falsch verhalten. Vielleicht hätten sie sich gewünscht, dass sie Jesus mal richtig hart den Leuten sagt, wo es lang geht. Vielleicht hätten sie sich gewünscht, mal wirklich zu sagen, das ist falsch, hört sofort auf und so ein bisschen auf sie zeigt. Schaut, werdet so wie diese. Das sind die Vorbilder der Gesellschaft. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Er hat dann drei Gleichnisse erzählt. Das erste ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und er erzählt, dass wenn einer von euch 100 Schafe hat und eines läuft davon, ist es da nicht so, dass ihr die 99 sein lässt und das verlorene Schaf sucht? Und wenn es gefunden hat, freut euch mit mir, sagt der Hirte. Denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Die Geschichte vom verlorenen Schaf, das tun wir oft in die Sonntagsschule für kleine Kinder. Das ist so ein süßes, niedliche Geschichte, das verstehen die Kinder, das ist einfach. Aber Jesus hat dieses Gleichnis ausgesucht für die Leute, die mindestens ein oder zwei Doktortitel hatten. Das sind Leute, die Akademiker, das sind die Leute, die hochintelligent sind, vermutlich die intelligentesten. Und für diese Leute hat Jesus diese ganz, ganz einfache Geschichte erfunden, um damit etwas zu sagen. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Was heißt das, die der Buße nicht bedürfen? Das ist jetzt natürlich eine Anspielung auf die Pharisäer, die da sind und da eigentlich die Elite sind und denken, sie sind eigentlich gerecht. Ein gehöriger, religiöser Mensch, das waren die Pharisäer. Die zweite Geschichte sagt fast dasselbe, da geht es um eine Silbermünze. Und das, als die Frau die Silbermünze gefunden hat, herrscht auch hier die Freude. Freut euch mit mir, denn ich habe einen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das vermutlich hat Jesus ein anderes Bild, das er kommuniziert von Gott, als die Pharisäer. Die Pharisäer dachten, Gott freut sich, wenn alle ordentlich sind, wenn alle korrekt sind, wenn alle einfach sich richtig nach all den Regeln der Gesellschaft handeln, dann freut sich Gott. Aber das ist nicht ganz das Bild, was Jesus hier uns in der Bibel im Kapitel 15 sagt. Jesus freut sich, der Vater freut sich, wenn Menschen umkehren und merken, was ich mache, reicht nicht. Nicht ein religiöses, korrektes Leben, sondern ein Herz, das Gott und Jesus sucht. Und dann das dritte Beispiel. Wir kennen es vor allem mit dem Namen der verlorene Sohn. Ich habe es ein bisschen umgetitelt, die verlorenen Söhne. Weil die große Frage ist hier eigentlich, ja, aber wer ist hier eigentlich wirklich verloren? Und wenn wir das Publikum von Jesus anschauen, nämlich die Pharisäer, die Elite, die Frommen, die Anständigen, die Korrekten, wenn man dieses Publikum anschaut und schaut, was Jesus da für Gleichnisse erzählt, da kommt man vielleicht auf eine Überraschung. Wer war hier eigentlich wirklich verloren? Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Das ist eine Frechheit. Eigentlich erbt man in der jüdischen Kultur, wenn der Vater gestorben ist. Jetzt kommt der scheinheilige Typ zu seinem Vater und will sein Erbe jetzt schon. Das heißt, der Vater hat vermutlich Land. Und von der Kultur her war es so, dass der Ältere zwei Drittel bekommt und der Jüngere ein Drittel. Und jetzt will der das Land. Das heißt also, der Vater muss sein Land verkaufen. Und der Vater, eigentlich gemäß den Pharisäern, hätte der Vater jetzt hier aufstehen müssen und sagen, wo es durchgeht. Und gesagt, hau ab, Und er hätte ihn durchaus aus dem Haus kicken können und wegscheuchen, weil das ist eine Frechheit, was er macht in dieser Kultur. Man sieht auch das Gesicht vom älteren Sohn, der weiß, was hier abgeht und der findet das gar nicht gut. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Er ist jetzt hier in einer Phase, er denkt nur an sich. Selbstverwirklichung, einfach Spaß, alles ist ihm egal. Ich will einfach das Beste aus dem Leben machen. Keiner redet mir rein. Ich will machen, was mir passt. Ausbrechen und egal, wie es dem Vater geht, ich mache jetzt, was ich will. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich gesündigt, versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Alles ging schief. Und er ist an einem Punkt angekommen, alles verloren. Es gibt keine Zukunft mehr. Und klar, es war sein Fehler. Die Frage ist, was macht er jetzt? Es gibt nicht viele Lösungen. Sich einer Räuberbande anschließen und einfach kriminell werden. Selbstmord. Er war wirklich an einem echten Tiefpunkt, wo er nicht mehr wusste, was er machen soll. Er denkt an seinen Vater zurück und merkt, wow, bin ich blöd. Und er überlegt sich, was er machen könnte. Aber er weiß, wenn er zurückgeht zum Vater, wie die Blicke ihn treffen in der Familie und in der Verwandtschaft. Alle wissen, das braucht Mut, sich dem zu stellen, dass alles, was er gemacht hat, eigentlich falsch war, gemein war und schlussendlich nicht mal erfolgreich. Das brauchte Mut. Und er überlegte sich, dass er ein Tagelöhner werden könnte. Vermutlich heißt das, dass er bei seinem Vater arbeiten würde und ihm eigentlich das, was er verkauft hat und ausgegeben hat, das Geld irgendwie Stück für Stück zurückgeben könnte. Obwohl er das vielleicht nie ganz schaffen würde, hat er doch so versucht, etwas zurückzugeben. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm unter den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Diener, schnell, hol das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen an zu feiern. Anstatt lange um Entschuldigung zu bitten, hat der Vater ihn eingeladen und hat ein Fest gemacht. In dieser Kultur, wie auch in Thailand, ein Vater, der erwachsene Söhne hat, der rennt nicht. Der rennt nicht, nein. Junge Kinder rennen. Kinder rennen. Oder vielleicht eine junge Frau rennt. Aber in solcher patriarchischen Gesellschaft, der Vater rennt nicht. Das ist nicht kulturell angepasst, dass der Vater aufsteht und seinem Sohn entgegenrennt. Und dann gerade noch, wenn der Sohn so ein Blödsinn gemacht hat und so gemein war und so abschätzig gegenüber dem Vater war. Und Jesus will hier den Pharisäern klar machen, schaut, so ist der Vater. Der sehnt sich dass du zurückkommst. Der sehnt sich, dass du bei ihm bist. Das ist sein größtes Anliegen. Mit diesen drei Gleichnissen hat Jesus das ganz, ganz klar gemacht. Und man sieht, dass er nicht nur den verlorenen Sohn zurückhaben will, er erzählt diese drei Gleichnisse, weil er den älteren Sohn auch zurückgewinnen möchte. Darum erzählt er diese Gleichnisse, weil er ihn nicht verurteilt, sondern er möchte auch, dass er zurückkommt. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen Knechten und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete mit ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater fort, so viele Jahre diente ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widergesetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hatte, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wieder gefunden. Merkt ihr, der Vater geht auch raus auf das Feld zu dem Eltern. Er rennt nicht nur dem Jüngeren nach, sondern er geht auch zu dem älteren Sohn und lädt auch ihn ein. Wenn er nicht gewesen wäre, der Vater hatte das schon aufgeteilt, oder? Der Jüngere etwas und der Ältere etwas. Der Ältere ist ja schon Besitzer vom ganzen Gut. Der Vater hat das schon aufgeteilt. Er hat nicht nur gesagt, wie wir in den ersten Versen sehen können, dem Sohn gebe ich es und dem jüngeren Sohn gebe ich es und der Ältere kann noch warten. Dem gehört schon alles. Aber der war verantwortungsbewusst. Der hat gemacht, dass der Vater überhaupt weiter existieren konnte. Der Vater lebte auf dem Grund, auf seinem Grund, was er jedoch schon seinem Sohn übergeben hat. Also der hat schon was Richtiges gemacht. Der war verantwortungsbewusst, hat den Hof geschmissen und der Vater konnte da leben. Und der hatte schon einen negativen Effekt, dass sein jüngerer Bruder einfach alles verkauft hat, was er bekommen hat. Sein Land hat sich verkleinert. Vielleicht hat er mehr Schwierigkeiten. Auf jeden Fall hat er einen Verlust. Aber was er hier sagt, du gabst mir nie einen Ziegenbock, das ist natürlich Blödsinn. Das war doch alles seins. Er hätte doch feiern können jeden Abend. Aber durch seine Verantwortungsbewusstsein, durch sein Richtigsein, durch sein Korrektsein, hat er sein Leben, das Leben ist wie kalt geworden. Es ist wie, die Beziehung zu seinem Vater wurde kalt. Eigentlich hätte er jetzt, auch wenn er den Sohn, seinen jungen Brüder nicht mochte, und auch wenn er sich wirklich genervt hätte über seine jüngeren Brüder und noch nicht ins Reine gekommen wäre mit ihm, hätte er zumindest dem Vater zuliebe auf die Party gehen können und sich mindestens fragen, okay, der Vater freut sich, und sich da ein bisschen einen Schubf zu geben. Jesus hat die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Er wollte einfach den Pharisäern sagen, schaut, ihr seid der ältere Bruder. Ihr macht es dem jüngeren Bruder schwierig, zurückzukehren zu dem Vater. Wo der Vater auch zwischen beiden Brüdern steht und beide liebt und beide zurückhaben möchte. Korrektheit als Sackgasse, das war der Ältere. Er war korrekt, ein gut bürgerlicher, richtiger, ordentlicher, religiöser Mann, der in der Gesellschaft anerkannt wurde. Und man gab ihm Respekt und das war für ihn wichtig. Aber das wurde zu seinem Verhängnis. Das hat gemacht, dass die Liebe zum Vater gebrochen wurde, dass er da nicht durchdringen konnte. Er wurde auch kalt und die Liebe hat dann gefehlt, gerade zu den Leuten, die anders sind. Braucht jetzt ein Link zu uns, was machen wir in Bangkok, in Thailand? Dort sind vor allem Buddhisten. Brauchen dann Buddhisten wirklich Jesus? Wenn ein Buddhist Mönch wird, hat er 256 Regeln, die er einhalten muss. Das eine davon ist, dass man nur bis 12 Uhr mittags essen darf und dann erst am Frühmorgen wieder, jeden Tag. Man sollte nicht mal den Speichel runterschlucken. Nach 12 und es gibt ganz, ganz viele Regeln. Viele gehen dafür einfach für ein paar Tage rein oder für ein paar Monate oder für länger. Der Buddhismus hat ein Riesenkonzept, wie man ein korrekter, guter Mensch wird. Und ich möchte da nicht unterscheiden, wer ist besser. Das können wir sowieso nicht. Das geht viel zu tief. Aber von der buddhistischen Religion, von der Lehre her, der Buddhismus lehrt dem Menschen, wie er gut sein soll. Und das ist ein ganz typisches Sprichwort, tam di dai di, tam chua dai chua. Tust du Gutes, geschieht dir Gutes. Tust du Böses, geschieht dir Böses. Was nicht 100% falsch ist, aber wenn man das so genau anschaut und nur auf seine guten Werke baut, dann hat das nichts mit Evangelium zu tun. Dann möchte Jesus im Kapitel 15 vom Lukas uns erklären, ja, es ist gut, gute Werke zu tun. Es ist gut, sich richtig zu verhalten. Aber es braucht viel, viel mehr. Jesus ruft zu was anderem auf. Er ruft zu einer Beziehung auf. Und er ruft auf, dass wir merken, dass wir schuldig sind. Dass es nicht reicht, wie wir sind. Ich weiß nicht, wo du dich, mit welchem Bild du dich gerade am besten identifizieren kannst. Mit ihm, der alles mehr oder weniger aufrechterhält und korrekt ist, aber manchmal ein bisschen kalt und die Liebe ein bisschen verschwindet. Er, der sagt, jetzt komme ich, Selbstverwirklichung, alles andere ist mir gleich, was Gott da zu sagen hat. Ich mache mich zu Gott, ich sage, wo es durchgeht und Gott soll mir da gar nichts reinreden. Oder ob du mehr gerade in einer Krise drin bist, wo du was verbockt hast oder das Leben ist ganz schwierig, dich in eine schwierige Lage gebracht hat oder ob du hier bist, wo du die Liebe zum Vater wirklich spürst. Manchmal sind auch verschiedene Teile kommen zusammen in unserem Leben. In bestimmten Situationen ist man eher so oder im anderen so. Überleg mal, wo stehst du drin heute? Und von hier nach hier zu kommen, das ist ein Kampf. Wie bei Pichuli, der Frau, die ich am Anfang erzählt habe, das sind hoch und runter. Und das ist ein Downer-Kampf. Und da ist, die Welt beeinflusst uns, unsere Gesellschaft, die Sachen uns erzählt, die nicht stimmen. Dann unsere eigene Lust, die Bibel sagt im Fleisch, also was ich einfach will, dass ich der Chef sein will oder das Ego. Und dann kommen auch noch, das ist hier in der westlichen Welt nicht so bekannt oder nicht so ernst zu nehmen oft, aber da kommt auch noch Satan rein. Und diese drei Angriffspunkte, diese drei Schlachten hat jeder zu kämpfen, wenn er von hier nach hier kommen kann. Und das ist komplex. Da wissen wir selber manchmal nicht, was in uns vorgeht. Aber diese drei Schlachten müssen wir im täglichen Leben kämpfen, damit wir hierher kommen. Gegen die Weltanschauungen, die um uns her, in unserer Gesellschaft herrschen, die gegen die Bibel, gegen Jesus sind. Mein eigener Egoismus, dass ich mein Gott bin und mache, was ich will. Und dann das andere, was wir vielleicht nicht so uns bewusst sind in unserer westlichen Kultur, dass auch Satan uns wegziehen möchte. von dieser Beziehung. Ich denke, viele möchten hierher kommen, aber es ist ja keine physische Umarmung, die wir einfach jemandem geben können und dann ist es getan. Es ist ja vieles in uns drin, das Emotionale. Vieles ist unsere Vorstellung, zu Jesus zu kommen, zum Vater und von ihm geliebt zu werden. Und hier drin liegt eine Kraft. In der Liebe des Vaters zu uns liegt eine Kraft für eine tiefe Veränderung. Das ist nicht einmalig und dann ist alles super gut. Das natürlich nicht, das wäre nicht realistisch. Aber in dieser Liebe, da liegt Kraft für eine Veränderung. Und es ist ein großer Kampf, von hier nach hier zu kommen. Wir haben so Seminare, wo ich auch zum Teil mitgeholfen habe, für Leute mit größeren Schwierigkeiten und Leute, die vorwärts kommen möchten und nicht weitergekommen sind. Und ich kann mich an eine Frau erinnern, die eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Und sie hat davon erzählt. Und es war am Anfang ein Seminar und dann sind wir in Kleingruppen gegangen. Und sie hatte von diesem traumatischen Erlebnis erzählt. Und sie wurde dann gefragt, wo war Gott in diesem traumatischen Erlebnis? Wo war Gott? Offensichtlich hat Gott nicht geschützt. Offensichtlich hat Gott die Situation nicht verändert, dass diese Situation vorbeigehen könnte. Offensichtlich hat er das zugelassen. Aber er hat dann gefragt, mach die Augen zu und überleg dir, wo war Jesus in diesem Moment? Was hat Jesus in diesem Moment, wo du das erlebt hast, was hat Jesus da gefühlt? Schau ihm in die Augen. Wie schaut er dich an, als er gesehen hat, was da passiert ist? Und die Frau hat gesehen, dass Jesus geweint hat in ihrer Vorstellung. Sie hat gesehen, wie er auch gemerkt hat, das war absolut falsch. Das war absolut nicht in Ordnung, was da geschehen ist. Oder Jesus fand das ungerecht. Und sie hatte das Bedürfnis, dann in ihren Gedanken Jesus zu umarmen. Und hat dann noch verschiedene andere Dinge erzählt. Diese Liebe und dieses Verständnis, das Jesus da dieser Person gegeben hat, hat dir geholfen. Es ist nachher nicht das perfekte Leben. Es gibt, das ist ein Erlebnis, was sie weitergebracht hat. Es war weiter ein Kampf, immer wieder hierher zu kommen. Aber es war ein Leben, ein wichtiges Leben, glaube ich, wo sie die Liebe Jesus erlebt hat und wo gewisse Heilung geschehen konnte und die sie vorwärts gebracht hat. Jesus will uns mit diesen drei Gleichnissen erzählen, dass er wirklich möchte, dass der Vater wirklich möchte, dass Leute zu ihm kommen. Und ob das jetzt beim Schweinehüten ist, was die tiefste Arbeit, die tiefste Position ist, die es überhaupt gibt, oder sonst irgendwo, es braucht Mut, man muss sich überwinden, vielleicht auch der Stolz, um zu Jesus zu kommen, um Vergebung zu bitten und zu sagen, ich brauche dich. Es ist ein Kampf, immer wieder nahe zum Vater zu kommen, immer wieder hier zu bleiben. Und ich möchte einfach jetzt für uns beten, dass Gott uns hilft, den Stolz abzulegen, oder den Mut zu haben, irgendwo rauszugehen aus einer Situation und zurück zum Vater zu kommen. Weil der Vater kommt so auf uns zu. Ich glaube, man kann immer wieder zurück zum Vater zu gehen, immer wieder. Das Problem ist eher, dass wenn man mal im Loch sitzt, dass man sich selber nicht mehr vergeben kann oder dass man selber nicht mehr den Mut aufbringen kann, zurück zum Vater zu kommen. Aber der Vater ruft uns und ich bete noch. Wir danken dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, um zu kommunizieren, wie der Vater, wie Gott, der Schöpfer, denkt. Wie er gegenüber uns eingestellt ist und wie er möchte, eine Beziehung zu haben. Und ich danke dir, dass in dieser Kraft deiner Liebe, Vater, die Kraft liegt für Veränderung, die Kraft liegt für echte Freude, auch Feste zu feiern, wo es nicht erdrückend ist, sondern wo wir leben können, dass wir so sind, wie wir sind, gerecht sind, weil du vergeben hast. Und weil wir okay sind, weil du uns angenommen hast in deine Familie, möchte ich bitten für jeden Einzelnen, dass du uns hilfst in diesem Kampf, dass wir immer wieder zu dir kommen können. Dass du uns hilfst mit deinem Heiligen Geist, dass wir uns überwinden können, die Welt überwinden können und auch dämonische Einflüsse überwinden können, damit wir zu dir und deine Liebe nicht nur im Kopf wissen, sondern auch spüren und erleben und uns darauf freuen und ein befreites Christsein leben können. Wir bitten dich, wir können es nicht alleine, aber wir bitten dich um deine Führung und dass du uns mit deinem Heiligen Geist leitest. Amen. Als nächstes haben wir eine Zeit, uns weiter auf den Vater auszurichten. Diese Lieder, die wir singen, die singen wir nicht einfach, damit Musik herrscht und ein Programm gefüllt ist, sondern das sind Gebete. Und beim Singen finde ich was ganz Schönes, da ist ja nicht nur der Kopf engagiert, angesprochen, sondern da ist auch das Herz. Und ich glaube, dass das Gott möchte, dass wir nicht nur vom Kopf her Gott kennen, sondern auch vom Herz. Und kommt, beten wir zusammen Gott an.